Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 15. Februar 2009. Das Thema der Predigt lautet Jesus, Brot des Lebens. Spricht Hans-Günther Schmitz.
Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen miteinander hier in München. Und ein herzliches Dankeschön für das Willkommen hier in der Gemeinde. Schön, dass wir heute hier bei Ihnen, bei euch sein dürfen und diesen Freundestag von SAS hier gestalten, heute Morgen schon beginnen dürfen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. So steht es über diesen Predigttext heute Morgen, über diesen Gottesdienst, dieses Wort von Jesus aus Johannes 6. Um Leben soll es heute Morgen gehen, um unseres und um das von anderen Menschen. Es geht um Sportler, das haben Sie schon gehört. SAS, eine Arbeit, die im Sport präsent sein möchte, als Christen Menschen einladen zu einem Leben mit Christus und Christen ermutigen, ihr Glauben dort aufzuleben. Spitzensportler, je weiter man in der Leistung nach oben kommt, desto mehr denken ja viele, das muss ein tolles Leben sein. Man ist erfolgreich, man ist bekannt, man ist berühmt. Viele Menschen würden viel Geld dafür geben, einem vielleicht mal die Hand zu geben. Und doch ist es bei Ihnen, wie bei vielen anderen Menschen, die nach außen scheinbar so erfolgreich und glücklich sind, dass sie doch innerlich leer sind. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich möchte uns einen Text lesen, der Ihnen allen wahrscheinlich sehr geläufig ist. Und trotzdem möchte ich diesen Text heute Morgen zur Grundlage der Predigt nehmen, aus dem Matthäusevangelium, dem 14. Kapitel. Es ist die Geschichte der Speisung von vielen Tausenden von Menschen. Allein die Männer, die man gezählt hat, waren 5000. Ich lese ab Vers 15. Am Abend kamen die Jünger zu ihm, zu Jesus, und sagten, es ist einsam hier und schon spät. Schickt die Leute weg, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Doch Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Bringt sie her, befahl er. Dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen, und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte hinauf zum Himmel und bat Gott um seinen Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon, und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen, so viel sie wollten, und anschließend sammelten sie noch 12 Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. 2 Vorbemerkungen möchte ich heute Morgen machen. Das eine, immer wenn ich in dieser Predigt das Wort Sportler sage, dann können Sie natürlich genauso gut eine andere Zielgruppe oder eine andere Menschengruppe hineinsetzen, ob es Frauen sind oder Kinder oder Senioren oder irgendeine Gruppe von Menschen, die Ihnen vielleicht besonders auf dem Herzen liegt. Ich möchte es heute Morgen am Beispiel von Sportlern etwas deutlich machen. Das Zweite, ich möchte Sie aber doch ermutigen und herausfordern, einmal bewusst sich auch darauf einzulassen und über Sportler nachzudenken. Denn das Wort Jesu, gehet hin in alle Welt, das bezieht sich ja nicht nur auf alle Regionen auf dieser Erde, sondern eben auch auf die unterschiedlichsten Zielgruppen und Menschen und somit eben auch für Sportler. Das Erste in diesem Text, was mir wichtig geworden ist und auch für heute Morgen wichtig ist. Wir können die Punkte, wenn das klappt, vorne an der Wand mitschauen. Das Erste, Sie haben Hunger. Sportler brauchen Christus. Menschen brauchen Christus. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus. Christus ist der, der Lebenshunger stillt. Das wissen wir, das glauben wir, das sprechen wir aus im Glaubensbekenntnis. Aber die Frage ist, genügt es, dass wir das für uns erkennen? Genügt es, dass wir wissen, dass vielleicht auch andere Hunger haben? Und ich meine nicht so pauschal. Die Gesellschaft hat Hunger, sie braucht Werte oder derlei. Sondern kennen wir Menschen in unserem Umfeld, beruflichen, Nachbarschaft oder im sportlichen Umfeld, wo wir wissen, die sind auf der Suche, die haben Hunger. Sportmissionarische Arbeit, missionarische Arbeit einer Gemeinde beginnt immer mit dem Hinsehen. Wir haben ja auch den Text aus der Apostelgeschichte gelesen. Petrus und Johannes, sie sahen diesen von Geburt an lahmen Menschen und sie blickten ihn an, sie blickten ihm in die Augen. Es begann mit dem Hinsehen. Die Jünger kommen zu Jesus und sagen, diese vielen Menschen, die haben jetzt Hunger, die müssen jetzt mal einkaufen gehen. Sehen wir Menschen, die Hunger haben? Und wie ich schon sagte, erlaubt einmal, auch hier in München euch Gedanken zu machen, auch über Sportler. Und zwar nicht so allgemein, was mir immer wieder begegnet, gut, dass es so eine Organisation wie SAS gibt, dass man sich auch um die Sportler kümmert. Nein, ganz konkret auch mit der Frage, was können Sie, was können wir miteinander vielleicht hier in München tun? Gibt es hier in München Sportler, die Hunger haben? Schauen wir mal einige Daten an. Ich weiß nicht, ob Sie das so genau wussten, was alles über München so im Internet direkt auf einen Klick zu sehen ist. Gut, die Stadien, die kriegt man noch zusammen, besonders die Allianz Arena, die kennt jeder in der Welt. Aber dass es 2.492 Sportvereine gibt in München, dass es, ich kann es fast nicht lesen vorhin hier, 569.000 Mitglieder in Sportvereinen gibt, dass München eine Stadt ist von den großen Sportevents, einige sind dort aufgelistet und natürlich hoffen alle, dass auch die Olympischen Spiele wieder nach München kommen, diesmal im Winter 2018. Einfach mal nur so auf den ersten Google-Blick, das könnte man natürlich noch sehr vertiefen, man könnte es vielleicht auch runterbrechen auf die Umgebung von der Ennhuberstraße, da werden wir auch viele Sportler finden. Sportler haben Hunger. Natürlich, sagen wir. Wenn ein Sportler keinen Hunger hat, dann ist er kein Sportler. Der muss doch ehrgeizig sein. Er muss doch einen Antrieb haben. Er muss doch sich quälen können, um etwas zu erreichen. Aber ich meine heute Morgen nicht diesen gesunden Ehrgeiz, den man braucht, um etwas leisten zu können. Ich meine da, wo es um das Leben geht. Wo es um das Überleben geht, das ewige Leben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den wird nie wieder hungern. Und wer von meinem Wasser trinkt, der wird ewig bei mir sein. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft für Menschen, die nach einem solchen Leben sich sehnen. Was für eine Botschaft für Menschen, für Sportler, die am Leben zweifeln, manchmal verzweifeln. Und was für eine Botschaft für Sportler, die vielleicht gerade nach außen so erfolgreich sind und doch innerlich verzweifelt. Ich vermute mal, dass man gerade hier in München den Namen Sebastian Deißler noch kennt. Ja, also wer kennt den noch? Mal kurzer Test so. Ja. Sebastian Deißler, einer, den man als das größte Fußballtalent seit vielen Jahrzehnten bezeichnete, Nationalspieler und mit 27 Jahren, eigentlich dem besten Fußballalter, beendet er seine Karriere. Einige Zeit später sagt er in einem Interview, ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich so, wie alles gelaufen ist, nicht geschaffen bin für dieses Geschäft. Am Ende war ich leer, ich war alt, ich war müde. Ich habe so lange gegen mich gekämpft. Ich habe Krieg geführt gegen mich, bis ich es nicht mehr ausgehalten habe. Deshalb habe ich einen Schlussstrich gezogen. Es geht im Fußball um sehr viel Status, um Macht, um Ego, um Titel. Das Geschäft hat zu schnell Besitz ergriffen von mir. Ich habe nie die Zeit gehabt zum Wachsen. Nie die Zeit, erwachsen zu werden. Ich hatte nicht mal Zeit, Fehler zu machen. Ich trug eine Maske, innerlich habe ich dagegen rebelliert. Ich kam mir so lächerlich vor. In Berlin habe ich in meiner Wohnung gesessen. Ich war bekannt in ganz Deutschland. Ich war oben angekommen und vor der Tür stand ein Mercedes. Aber das alles hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe mich gefragt, war es das jetzt? Ich war todunglücklich. Soweit Originaltext Sebastian Deißler. Was für eine Botschaft, dass da jemand ist, der sagt, ich kann diesen Lebenshunger stillen. Was für eine Botschaft für Sportler, die durchs Raster fallen. Es gibt circa 25 Olympiastützpunkte in Deutschland. Und die Olympiateilnehmer, die dann nach Peking oder demnächst nach Vancouver fahren, die kennt man vielleicht. Aber die Tausenden von Sportler, die über Jahre hin trainiert haben und es vielleicht um die eine Zehntelsekunde oder eine andere Einheit nicht geschafft haben, die kennt keiner und sie fallen durch das Raster. Ab sofort keinerlei Förderung mehr. Das Pferd, auf das sie vielleicht jahrelang gesetzt haben, funktioniert nicht und viele verzweifeln. Was für eine Botschaft für Sportler in China, die sich wie in Ketten fühlen, wie in Gefängnissen, kein eigenes Leben führen, gedrillt und gedopt werden für den nationalen Erfolg. Da dass das Land endlich die Weltmacht Nummer 1 auch im Sport wird. Was für eine Botschaft für Sportler vielleicht in deiner Nachbarschaft. Vielleicht einem jugendlichen Sportler, der sich danach sehnt, ein solches Leben zu führen. Was für eine Botschaft für dich und für mich, dass die Fragen, die wirklich ins Innerste gehen, die den Kern unseres Lebens ausmachen, bei Christus gestillt werden können. Petrus und Johannes, sie sahen diesen Gelähmten. Sie blickten ihn an. Sie sahen ihm in die Augen. Sie gehen nicht einfach an ihm vorbei. Sportler haben Hunger. Menschen haben Hunger. Und deswegen brauchen sie Christus. Der zweite Punkt heute Morgen aus diesem Text. Gebt ihr ihnen zu essen. Sportler brauchen uns. Menschen brauchen uns. Die Antwort Jesu auf diesen Hinweis der Jünger ist, wie so oft bei Jesus, so überraschend. Jesus antwortet, ja, dann gebt ihnen doch etwas zu essen. Wenn ihr seht, dass die hungrig sind, dann gebt ihnen doch was. Lasst es doch nicht so, wie es ist. Tut doch etwas. Etwas wahrnehmen und nichts tun, ist nicht in Ordnung, sagt Jesus. Die Jünger, die wollten natürlich was anders. Sie wollten, dass Jesus die Leute nach Hause schickt. Sie wollten gerne Feierabend haben. Es war ein langer, ein schwieriger Tag. Aber manchmal möchten wir, dass Gott eingreift, am besten irgendwie auf den Tisch haut, aber bitte ohne uns. Aber das ist eben auch die Wahrheit des Evangeliums. Jesus möchte es durch uns tun. Dann gebt ihr ihnen doch etwas, sagt Jesus. Und der auferstandene Christus, als er in den Raum geht, wo die Jünger sich eingeschlossen hatten, weil sie Angst hatten, dass sie auch umgebracht werden, da steht Jesus vor ihnen, reicht ihnen die Hand, sagt Shalom. Und dann sagt er so, und jetzt seid ihr dran. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Jetzt seid ihr dran. Jetzt ist es eure Aufgabe. Und ihr werdet größere Dinge tun als ich, sagt er an anderer Stelle. Und wenn wir in die Apostelgeschichte hineinsehen, dort wird es ja konkret. Dort wird gesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein. Nämlich dann, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Nicht einige von euch werden vielleicht gute Zeugen sein. Nicht einige von euch werden gut ausgebildete Experten werden und die werden dann das Evangelium weitersagen. Nein, ihr alle, die ihr Christus nachfolgt, ihr werdet Zeugen sein. Das sind Fakten, das sind nicht Wünsche oder Prognosen, sondern Fakten. Die Frage ist nur, ob wir gute oder schlechte Zeugen sind. Der 11. Februar 1982 war ein wichtiges Datum. Vielleicht nicht für Sie, aber für mich, denn an dem Tag habe ich geheiratet. Das ist jetzt 27 Jahre her und 4 Tage, wenn man genau rechnet. An dem Tag habe ich mich entschieden, Ehemann zu sein. Und jetzt kann ich mir das nicht mehr aussuchen. Ich kann mir nicht morgens überlegen und sagen, oh, heute fühle ich mich nicht so gut, heute lasse ich es mal, heute bin ich mal nicht Ehemann. Das geht nicht, ich bin es. Ob ich den Ring trage oder nicht, ich bin Ehemann. Das ist nur ein äußeres Zeichen. Die Frage ist nur, ob ich ein guter oder ein schlechter bin. Ob ich ein treuer oder ein untreuer Mann, Ehemann bin. Ob ich wahrhaftig oder unwahrhaftig bin. Und so ist das auch mit uns als Zeugen Jesu. Die Frage ist nicht, ob wir es sind. Die Frage ist nur, ob wir gute oder schlechte Zeugen sind. Manchmal wollen wir uns das ja so aussuchen. Da, wo es uns passt, da sind wir es gerne. Und wo es uns nicht passt, da verstecken wir es lieber. Viele Menschen in unserer Gesellschaft wollen natürlich Werte leben. Aber sie wollen sich aussuchen, wo sie es denn tun. Kommen ein Mann und eine Frau zu McDonald's. Und wie das so bei McDonald's ist, man bestellt Hamburger und vielleicht ein paar Pommes zum Mitnehmen. Eine Minute nehmen sie die Tüte und gehen. Kurzen Moment später kriegt der Geschäftsführer einen Schock. Er sieht, die haben die falsche Tüte mitgenommen. Die Tüte mit den Hamburgern steht noch auf der Theke. Die Tüte, die sie mitgenommen haben, waren die Tageseinnahmen dieser Filiale. Er kalkuliert schon, wie groß wohl der Verlust ist, aber er rennt auch gleichzeitig raus in die Fußgängerzone, will schauen, ob er die vielleicht noch entdecken kann, aber er hat natürlich keine Chance. Die beiden sind weg. Nach einigen Minuten kommen die beiden wieder zurück und sagen, hier muss was schiefgelaufen sein. Wir hatten Hamburger bestellt. Die waren aber nicht in dieser Tüte. Und sie geben das Geld zurück. Und der Geschäftsführer, der kann sein Glück nicht fassen und er sagt, das gibt's ja nicht, dass es Leute noch gibt, die Werte leben, die ehrlich sind. Das muss in die Zeitung. Und er will sofort den Journalisten anrufen, aber der Mann wiegelt ab und sagt, nein, nein, das möchte ich nicht. Und wir haben jetzt eigentlich wirklich nur Hunger, wir möchten gerne unsere Hamburger haben. Und dann geht das einige Minuten und der Geschäftsführer bedrängt die beiden und sagt, jetzt bitte wenigstens ein Foto. Dann bringe ich das in die Zeitung, das muss doch bekannt werden. Aber der Mann lehnt immer ab und irgendwann sagt der Geschäftsführer, warum in aller Welt wollen Sie denn nicht wenigstens, dass ich ein Foto mache? Dann sagt er, ich möchte nicht, dass meine Frau sieht, dass ich mit einer anderen Frau unterwegs bin. So ist das mit den Werten. Wir sind Zeugen, ob wir das wollen oder nicht. Und Jesus sagt, dann gebt ihr ihnen doch zu essen. Jetzt machen allerdings viele Christen den Fehler und sagen, ja, dafür haben wir ja die Profis. Da haben wir die Pastoren und die Pfarrer und vielleicht irgendwelche Spezialisten. Gut, dass es auch Sportevangelisten oder Sportseelsorger oder Sportmissionare gibt. Natürlich hat es auch mit der Frage einer Platzanweisung zu tun. Und natürlich auch manchmal mit einer besonderen Qualifikation. Wir sind in diesem Jahr gebeten als SAS bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin im August, das drittgrößte Sportevent in der Welt nach Olympischen Spielen und der Fußball-WM, dort die Seelsorge für alle Nationen zu organisieren und zu koordinieren. Das geht natürlich nur mit Leuten, die da vielleicht auch eine gewisse Qualifikation für haben. Aber das Generelle ist jedem von uns gesagt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen und studieren, viele denken ja, das ist so ein Buch mit zwei Halbzeiten. Ja? In der ersten Halbzeit, da spielt der Petrus und bewegt einiges. Und in der zweiten Halbzeit kommt der Paulus dazu und der erreicht den Rest der Welt. Aber wenn wir genau hinsehen, dann ist es ein Buch mit ganz vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern, sogenannten Laien, die wirklich Menschen erreichen und viele Menschen durch sie zum Glauben kommen. Da ist ein Stephanus, von dem es ausdrücklich heißt, der voll des Heiligen Geistes war. Reich an Weisheit, an Kraft, an Gnade. Da ist ein Philippus, der alle verschiedenen Formen der Evangelisation kennenlernt. Er war doch zum Diakon gewählt. Er ist doch nicht der Evangelist gewesen. Er war doch bestimmt dazu, die Organisation in der Gemeinde hinzukriegen, dass jeder zu essen bekommt. Aber von ihm lesen wir, wie er predigt und viele tausend Menschen zum Glauben kommen. Und wie er dann in die Wüste geschickt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht hatte er gedacht, wenn ich hier in Samaria abberufen werde, dann wird es nur noch was Größeres geben. Dann kann es eigentlich nur noch das Olympiastadion in Berlin sein oder so etwas. Und dann findet er sich wieder an der einsamen Straße Gaza, wo er dem Finanzminister von Äthiopien begegnet. Aber es waren eben nicht die scheinbaren Profis, die jahrelang studiert hatten. Da ist ein Ananias, der den Saulus begleitet und betreut, den größten Feind der Christen zum damaligen Zeitpunkt. Ein Cornelius und so weiter und so fort. Ich ermutige Sie mal, die Apostelgeschichte unter diesem Aspekt zu lesen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ich sende euch. Und dann fragen wir uns oft, und glauben Sie mir, das frage ich mich manchmal auch. Wie in aller Welt soll ich das tun? Ich habe doch selbst nicht über alles den Überblick. Es könnten noch Fragen gestellt werden, da habe ich doch auch keine Antwort drauf. Ich weiß doch auch nicht alles. Ich kann auch nicht alles erklären. Und dann soll ich hingehen, vielleicht jemand, der intellektuell mir überlegen ist, etwas vom Glauben sagen. Da fühle ich mich überfordert. Ich kann es nicht. Von Billy Graham las ich, dass er bei einer Evangelisation, die er in einer Stadt hatte, nachmittags noch etwas Zeit hatte vor dem ersten Abend. Und er hat noch einige Briefe geschrieben und will sie dann zum Briefkasten bringen. Und dann findet er aber den Briefkasten nicht und sucht. Und dann kommt da so ein 10-jähriger Junge. Und dann sagt er, hey Junge, kannst du mir sagen, wo der Briefkasten ist? Aber natürlich, links, rechts und da und ja, beschreibt's. Und es scheint ganz einfach zu sein. Er bedankt sich und der Junge geht weiter. Und auf einmal denkt Billy, Mensch, ich habe den Jungen gar nicht eingeladen für heute Abend. Und er ruft ihn zurück und sagt, Junge, komm doch mal her, ich muss dir noch was sagen. Heute Abend, da spreche ich dort im Stadion und erkläre ich den Menschen, wie sie in den Himmel kommen. Da lacht der Junge und sagt, Sie wollen den Menschen erzählen, wie sie in den Himmel kommen, wenn sie noch niemals den Briefkasten finden? Manchmal geht es uns doch so, dass wir denken, wie soll ich das denn tun können? Aber Gott will es eben durch uns tun. Vielleicht durch einen einzigen. In Madagaskar lebt Solomo, ein ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Sportmission. Er war 3 Monate auf einer Bibelschule in Südafrika. Dann geht er zurück in sein Land und ihm liegen besonders die Kinder auf dem Herzen. Und dann organisiert er in Madagaskar die Kids Games. Das ist so eine Art Olympische Spiele für Kinder mit einer großen Eröffnungsfeier im größten Stadion und einer Schlussfeier. Und in den Tagen dazwischen wird in jedem Ort, in jeder Gemeinde, die mitmacht, ein Kinderprogramm gemacht mit viel Sport und Verkündigung. Und ihm lag das am Herzen, das auch in Madagaskar zu tun. Ein einziger Mitarbeiter. Und viele hätten vielleicht gesagt, was soll ich ausrichten? Aber er hat es gewagt. Und in der einen Woche kamen 240.000 Kinder in die verschiedenen Programme. Und der Ministerpräsident von Madagaskar gab ihm hinterher ein Schriftstück, in dem drin stand, wann immer er in eine Schule von Madagaskar kommt, kann er sagen, heute fällt der Unterricht aus, heute machen wir mal Kids Games. Ein einziger Mitarbeiter. Helmfried Rieger sah sich berufen in die Sportmission 1971 und hat SAS gegründet. Er hatte keine Ahnung, wie das mal vielleicht gehen könnte. Er hat einfach angefangen. Für ihn waren die Motorradfahrer besonders auf dem Herzen. Und ich freue mich mit ihm, dass es viele Motorradfahrer sein werden, die mit ihm mal im Himmel sein werden. Und ich wünsche, dass viele Fußballer auch da sind. Gott sendet uns. Dann gebt ihr ihnen doch etwas, sagt Jesus. Petrus und Johannes sagen, Gold und Silber haben wir nicht. Das, was dieser lahme, von Geburt aus lahme Mensch hatte, es wollte, das hatten sie nicht. Aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf. Und er stand auf und er war gesund. Sie brachten sich ein. Gebt ihr ihnen zu essen. Sportler brauchen uns. Aber damit ist die Sache noch nicht rund. Es muss noch ein dritter Punkt herzu und der wird in diesem Text so deutlich. Und er, nämlich Christus, brach das Brot. Wir brauchen Christus. Petrus und Johannes sagen nicht, dann steh auf, sondern sie sagen, im Namen Jesu steh auf. Und die Menschen sind erstaunt und fasziniert und begeistert und sie wollen die beiden gerade zu Helden schreien. Und Petrus muss eingreifen und sagen, was schaut ihr uns an, als ob wir das gemacht hätten? Wir waren es nicht. Gott hat es getan. Und dieser Satz zieht sich auch durch die ganze Apostelgeschichte. Immer wieder heißt es, und Gott tat hinzu. Nicht Petrus, nicht Paulus, nicht die anderen. Christus selber hat es getan. Die Jünger, ja, sie hatten die 5 Brot und 2 Fische aufgetrieben. Aber Jesus brach das Brot. Und Jesus segnete es und vermehrte es, sodass viele tausende Menschen satt wurden. Nicht Salomo hat die Kinder in Madagaskar alle ins Stadion selber geholt. Christus hat sie vorbereitet und hingeschickt. Nicht wir können die Menschen satt machen, die Sportler satt machen. Da können wir uns bei SS anstrengen, wie wir wollen. Wir werden nicht Sportler glücklicher machen können. Christus ist es. Das ist uns ja auch theoretisch immer klar. Das sagen wir auch oft, das schulen wir auch. Aber in der Praxis übersehen wir es dann doch immer wieder. Und ich stelle es bei mir selber fest. Wie oft denke ich, naja, Jesus und ich, wir sind schon ein ganz gutes Team. Zusammen schaffen wir das schon. Ich vorne weg und er hoffentlich hinterher. Aber Jesus hat nicht gesagt, ohne mich könnt ihr nicht so viel tun. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr überhaupt nichts tun. Nichts. Gar nichts. Was für eine Ernüchterung. Ohne Christus können wir nichts tun. Wir sind in diesen Wochen dabei, bei SRS ganz wichtige Entscheidungen zu treffen. Die wichtigsten Entscheidungen so von der menschlichen Seite, die wir bisher getroffen haben von der Dimension. Auch fürs Wachstum, für die Zukunft. Und manchmal, letzte Woche hatten wir Vorstandssitzungen und dann sitzen wir da und denken und sprechen auch darüber, wer in aller Welt sind wir, dass wir solche Entscheidungen eigentlich treffen könnten. Letztlich können wir es nicht ohne Gott tun. Was sind die richtigen Entscheidungen? Vor einiger Zeit war ich in Thailand auf einer weltweiten Konferenz für Sportmissionen. Und da habe ich das so extrem erlebt, wie bisher noch nie zuvor, so ganz praktisch. Es war der erste Tag, man hat natürlich auch noch Jetlag nach so einem langen Flug. Ich habe nicht geschlafen, ich musste dann aber am nächsten Morgen einen Vortrag halten, so für einigen hundert Leuten, das auch noch in Englisch, das alleine schon eine Herausforderung für sich, für mich. So mit den Sprachen habe ich es nicht so. Und dann war ich auch noch umgeknickt, konnte nicht mehr laufen, mir tat der Fuß weh. Es war alles irgendwie, es war nicht mein Tag, sagt man so schön, ja. Wollte ich noch zu Hause anrufen, einiges klären, das ging aber nicht. Ich hatte auch noch keine SIM-Karte von Thailand, also es klappte auch nicht. Mit dem Büro konnte ich nicht kommunizieren. Naja, jetzt hatte ich ja zum Glück einen PowerPoint-Vortrag auf dem Rechner. Sie kennen ja wahrscheinlich den Spruch, haben Sie was zu sagen oder haben Sie PowerPoint? Von daher dachte ich, dann wird es schon klappen. Und dann machte ich meinen Rechner an, ich wollte es nochmal schnell durchgucken, bevor ich dann runtergehe in den Saal, ging der Rechner nicht mehr. Aber ich dachte, na prima, zum Glück hast du ihn ja auf dem Stick. Den Vortrag selber hatte ich auch gar nicht selbst ausgearbeitet, sondern einen Freund. Und ich hatte ihn mir natürlich mal irgendwann mal angeguckt. Aber ich habe mich halt auf mich selber verlassen. Wird dann, wenn es da steht, wird es ja schon klappen. Ich humpel in den Raum. Ich fühlte mich gar nicht gut. Aber zum Glück hatte ich ja meinen Stick. Nur dann komme ich hin und der Moderator sagt, nee, einen Computer haben wir nicht. Dachten Sie, bringen Ihren mit. Da stand ich da und in einem Moment wurde mir deutlich, ich habe nichts. Ich habe keinen Spickzettel, ich habe keine PowerPoint. Ich weiß nicht, was in der Präsentation eigentlich wirklich drin war. Aber ich soll jetzt in Englisch eine halbe Stunde einen Vortrag halten. Herzlichen Glückwunsch. Im Nachhinein erzählt sich das ganz gut. Aber Sie können mir glauben, ich habe gewünscht, da geht ein Loch auf und ich bin weg. Ich habe innerlich gebetet, Herr, ich habe gesagt, was soll ich hier? Ich kann das nicht. Ich bin völlig überfordert. Ich kann das, was von mir jetzt erwartet wird, nicht erfüllen. Und ich habe mich nur noch nach Hause gesehnt. Fragen Sie mich nicht, was ich da in der halben Stunde gesagt habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass hinterher einige gekommen sind und sich bedankt haben und haben gesagt, es hätte sie so tief bewegt. Ich sage, ja, dann danke ich Gott von ganzem Herzen dafür. Aber ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Da habe ich es so praktisch erlebt. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber ich möchte es durch euch tun. Das möchte ich mutmachend sagen. Gott ist es doch, der es letztlich tut. Die gleichen Konferenz erzählte eine Sportseelsorgerin unter Tränen, wie sie einer Sportlerin begegnet ist, die ihr Herz ausgeschüttet hat. Sie war lesbisch. Und diese Seelsorgerin wusste auch nicht, wie sie ihr eigentlich begegnen sollte. Wie begegnen wir solchen Menschen? Wie begegnen wir gedopten Sportlern? Wir als SAS, wie reden wir darüber? Mit erhobenem Zeigefinger, so nach dem Motto, wenn wir es schon nicht verändern können, sollen sie wenigstens ein schlechtes Gewissen haben. Und diese Mitarbeiterin wusste auch nicht, was sie dieser Sportlerin eigentlich sagen sollte. Und sie hat ihr nur eine einzige Frage gestellt. Ich weiß nicht, was für eine Frage. Sie erzählte nur, dass einige Monate später diese Sportlerin zurückkam und sagte, diese eine Frage, sie hat mein Leben verändert. Und ich kann mir vorstellen, als der Philippus in der Wüste war und da auf einmal die Kutsche ankommt mit dem Kämmerer aus Äthiopien, da hat der Philippus auch gedacht, was in aller Welt soll ich denn mit dem reden? Ich habe doch keine Ahnung von Finanzen, vom Finanzsystem in Äthiopien schon gar nicht. Was soll ich mit dem reden? Kann der überhaupt meine Sprache? 1000 Fragen, die einem kommen. Wie oft erleben wir das in unserer Arbeit? Dann begegnet man einem Sportler, vielleicht sitzt man stundenlang im Hotel oder steht am Trainingsgelände. Aber was soll ich dem denn dann sagen, wenn ich wirklich die Möglichkeit habe, mit ihm ins Gespräch zu kommen? Und Gott, der gute Geist Gottes, legt dem Philippus die eigentliche Frage aufs Herz. Verstehst du, was du liest? Und das war die Frage, die den Schwarze traf. Gott möchte es durch uns tun, nicht wir tun es. Was für eine Ernüchterung, aber was für eine Befreiung zugleich. Wir müssen nicht erst bestimmten Standards entsprechen, damit Gott durch uns etwas tut. Es ist übrigens etwas, was Leistungssportler, je höher man kommt im Leistungssport und im Hochleistungssport, je weniger können sie es eigentlich glauben, dass es etwas gibt, was bedingungslos ist. Sie kennen ja nur Leistung und Anerkennung. Und das eine hängt vom anderen ab. Bin ich gut, bin ich vielleicht nicht nur anerkannt, dann bin ich eben entsprechend gefeiert, beliebt, dann habe ich ganz viele Freunde. Und ich brauche vielleicht nur eine tausendstel Sekunde schlechter sein als das letzte Mal. Dann ist es eben nicht mehr so. Wir kennen doch die Überschriften in den Zeitungen, wenn eigentlich schon kalkulierte Medaillen eben nicht erreicht werden. Das Schlimme ist, manchmal sind ja die Leistungen sogar noch besser, als die Athleten es eigentlich selber für möglich gehalten hätten. Aber andere waren eben noch besser. Und dann steht man nicht auf dem Treppchen. Und Sportler sagen uns, das können wir nicht glauben, dass es etwas gibt, was bedingungslos ist. Bedingungslose Liebe. Was für eine Chance durch das Evangelium. Was für eine Chance, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und ich reiche es dir ohne jegliche Vorbedingungen. Du musst nicht erst irgendetwas leisten bei mir. Du kannst so kommen, wie du bist. Was für eine Botschaft für jeden von uns, der sich mit irgendwelchen Fragen quält. Und vielleicht sagt, bin ich gut genug? Und genauso für diese Aufgabe des Weitergebens. Ich muss nicht erst irgendwelche Qualifikationen erreichen. Einfach nur Zeuge sein. Zeugen brauchen nur sagen, was sie gesehen oder gehört haben. Nicht mehr. Den Rest tut Gott durch uns. Was für eine Ernüchterung und was für eine Befreiung. Wenn wir in dieser Abhängigkeit bleiben, dann kann Gott Großes auch aus unserem Leben, in unserem Leben und im Leben anderer durch uns tun. Das wünsche ich mir für mein Leben. Dass ich immer in dieser Abhängigkeit bleibe und nicht irgendwann denke, jetzt hast du so viel gelernt und schon vielleicht das eine oder andere gemacht. Jetzt kannst du es auch selber. Nein, ohne Christus kann ich es nicht. Aber Christus will es durch mich und durch euch hier in München tun. Lasst uns darum beten, dass Gott uns Augen öffnet, wenn wir diese Tür hinausgehen für Menschen, vielleicht in unserer direkten Nachbarschaft, in unserer direkten Umgebung, die, auch wenn wir es gar nicht vielleicht für möglich gehalten haben, innerlich eigentlich schreien nach wirklichem Leben, die Hunger haben. Gott möge uns die Augen für solche Menschen öffnen. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Lieber Herr, von ganzem Herzen möchten wir dich anbeten und dir Danke sagen, dass du das Brot des Lebens bist, so wie wir es am Anfang schon gesungen haben. Und wie wir es immer wieder lesen, aber wie es immer wieder neu in unserem Herz groß werden darf. Du bist der, der wirklich Lebenshunger stillt. Nichts anderes in dieser Welt kann das. Und du hast dein Leben dafür weggeschmissen. Dafür wollen wir dir auch an dieser Stelle von ganzem Herzen danken. Aber du bist auferstanden. Du bist der auferstandene König, dem die eigentliche Ehre gebührt. Gerade auch in einer Welt, wo es so viel um Ehre geht wie im Sport, wollen wir dich loben und ehren. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du uns diesen Auftrag zumutest, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du uns aber auch den Mut dazu gibst und dass du durch uns andere Menschen bereichern möchtest. Herr, danke für dieses Vertrauen, das du uns immer wieder hast. Auch da, wo wir versagt haben, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir schuldig geworden sind. Du reichst uns immer wieder die Hand. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich bitte dich, dass das auch von diesem Tag und von diesem Ort aus für viele Menschen Wirklichkeit wird. Dass sie erkennen, du bist der, der das Lebensbrot hat. Amen. Komm, atme, atme.